Herzlich willkommen zum Podcast der City Church Würzburg. Als City Church wollen wir Menschen mit dem liebenden Gott in Verbindung bringen, damit sich die Welt verändert. Erste Predigt nach der Sommerpause, erste Predigt in dieser Themenreihe, diese drei. Schaut euch nochmal die Grafik an, die der Daniel jetzt gleich da vorne dran wirft oder die ihr vielleicht noch im Kopf habt, von dieser Reihe. Man sieht da ja eine, wie ich finde, schöne Kirche. Vor allem sieht man eine volle Kirche. Und die Leute, die da drin sind, die sind offensichtlich begeistert von dem, was gerade passiert. Und ich habe mal so durchgeguckt, die sind irgendwie alle jung, relativ jung. Es ist wohl nicht zufällig kein Foto, weil dafür bräuchte man ja eine Realität, in der man so ein Foto schießen kann. Es wurde von einer KI generiert, denn so ist Kirche ja nicht oft. Da steht sogar jemand im Mittelgang, also ich weiß gar nicht, ob das erlaubt ist. Wir schreiben das Jahr 2024. Du sitzt in einem Gottesdienst oder schaust zumindest einem zu. Und damit tust du etwas, was heute in Deutschland ungefähr 4 von 100 Menschen tun. Du bist also eine Exotin oder ein Exot. Bei der Zahl 4 von 100 mache ich eine kleine Einschränkung. Ich bin nicht 100% sicher, ob die Zahl, die ich gefunden habe, heißt 4 Gottesdienstbesucher in Deutschland durchschnittlich oder 4 Leute auf 100, die regelmäßig einen Gottesdienst besuchen. Denn das ist nicht unbedingt wöchentlich regelmäßig. Also 4 oder etwas weniger. Du bist ein Exot, eine Exotin. Du könntest jetzt einwenden, ja, aber immerhin noch fast die Hälfte aller Leute, die in unserem Land leben, gehören eine der Kirchen an. Das ist doch viel, fast die Hälfte. Ja, man könnte aber entgegnen, 1950 waren es 96%, die einer Kirche angehörten. Dann würdest du sagen, ja gut, aber das war die Generation meiner Großeltern oder Urgroßeltern. Also das ist ja wirklich eine ganz andere Zeit, kannst du nicht vergleichen mit heute. Ja, 1990, und das ist zumindest schon meine Zeit, 1990 waren es noch 83%, die zu einer der Kirchen in Deutschland gehören. Das heißt, die Kurve geht nicht abwärts, die Kurve geht abwärts und wird immer steiler abwärts. Leute verlassen die Kirchen. Vor allem aber, das habe ich mir jetzt sagen lassen, ist noch viel stärker der Grund, warum diese Zahl zurückgeht. Es gelingt jedes Jahr schlechter, die nächste Generation für Kirche zu begeistern. Jetzt könntest du sagen, ja, aber guck dich um, hier sind ja relativ viele Leute. Das gilt nur für die beiden großen Kirchen. Aber so junge, moderne, freiere, freikirchlichere Projekte, da ist das anders. In der Gesamtheit leider auch nicht wirklich. Also die Leute, die großen Kirchen verlassen, gehen nicht in die kleineren. Einige schon, aber nicht für die Gesamtheit, für die großen Zahlen, insgesamt nicht. Und City Church ist auch mal größer gewesen, vielleicht erinnerst du dich. Also fängt toll an, die erste Predigt, ne? So richtig motivierend. Krieg gleich die Kurve. Was ich sagen will ist, etwas verändert sich. Und zwar stetig oder eher sogar sich beschleunigend. Und die Realität der kommenden Jahrzehnte in diesem Land wird die sein, wenn nicht alles ganz anders kommt, als man es jetzt erwarten könnte, aber sie wird die sein, dass Kirche in der Regel klein ist. Und da spielt jetzt auch keine Rolle, dass es einige große gibt. Aber in der Regel, die Gesamtheit der Kirche wird etwas sein, was eher klein ist. Und als Mensch mit einem christlichen Glauben wirst du, tust doch jetzt schon, zu einer kleiner werdenden Minderheit gehören. Das ist übrigens nicht nur schlecht, ich werfe das mal so kurz ein. Manche sagen, das Minderheitsein passt eigentlich viel besser zum Wesen des Christentums als das Mehrheitsein. Das Mehrheitsein hat ihm dem Christentum nicht gut getan. Ja, vielleicht. Du wirst zu einer Minderheit gehören, du gehörst es jetzt schon, 2024. Du sitzt hier in einem Gottesdienst und du glaubst an Gott. Oder du versuchst es zumindest. Oder du fragst dich, könnte der Glaube was für mich sein? Zumindest sitzt du hier. Und jetzt überleg mal kurz, 20 Jahre zurück. Ich glaube, hier sind alle über 20, oder? Also 2004. Wie warst du da? Was hast du da geglaubt? Wie hast du da die Welt gesehen? Wer warst du vor 20 Jahren, 2004? Was hat dich da bewegt? Was hast du übers Leben gedacht? 2004 war ein Jahr, bevor ich nach Würzburg gezogen bin. Und wie hat sich seitdem dein Glaube verändert, so in den letzten 20 Jahren? Vielleicht hast du irgendwann innerhalb dieser 20 Jahre zum Glauben gefunden. Vielleicht hast du irgendwann innerhalb dieser 20 Jahre deinen Glauben beinahe verloren. Also immerhin bist du noch da oder bist wieder da. Du glaubst wahrscheinlich zumindest Dinge heute anders als damals. Also mindestens hat sich wahrscheinlich dein Glaube verändert. Du glaubst Dinge nicht mehr so, wie du sie damals geglaubt hast. Du glaubst andere Dinge jetzt. Du hast Dinge gelernt. Dein Glaube hat sich verändert, weil du hast Erfahrungen gemacht in diesen 20 Jahren. Gute und nicht so gute. Und die Welt hat sich verändert. Zum Guten und zum nicht so Guten. Und all das hat irgendwie verändert, wie du die Welt siehst, wie du Gott darin denkst oder erlebst, hat Fragen aufgeworfen, hat verändert, was du hoffst. So, und das alles, also diese beiden Dinge, dass der christliche Glaube oder dass du als christlich glaubender Mensch zu einer Minderheit gehörst und dass dein Glaube sich verändert hat und verändern wird, weil dieses Leben so komplex ist, das führt zum Thema dieser Reihe. Und hinter dem Titel da, das kann man da in dem Titel nicht merken, aber steckt eigentlich, warum glaubst du eigentlich? Im Untertitel kann man es vielleicht schon ein bisschen ahnen, was glaubst du eigentlich? Was an diesem, wie war das, Christentum nennt ihr das? Könnte man von außen sagen. Was an eurem Christentum da ist eigentlich so bedeutsam? Von der Außenperspektive könnte man das fragen. Und von der Innenperspektive, was ist so bedeutsam, dass es mir so viel wert ist, dass ich glaube? In all den Veränderungen glaube. Man könnte noch eine andere Perspektive einnehmen und fragen, was an dem Glauben ist so wertvoll, dass jemand beginnen sollte zu glauben? Oder mindestens beginnen könnte zu glauben, weil es Sinn machen würde, der es heute noch nicht tut. Was ist der USP, so haben wir es hier genannt, des Christentums? Der Unique Selling Point, der Mehrwert, das Alleinstellungsmerkmal. Was kann das Christentum? So, dieser Frage geht die Reihe nach. Und es wird uns nicht darum gehen, zu fragen, wie werden wir wieder groß und viele? Also wie werden wir wieder Marktführer? Das ist nicht das Ziel. Es ist auch nicht das Ziel, zu sagen, warum ist das Christentum eigentlich besser als alle anderen Religionen? Lass mal bescheidener fragen, warum ist es gut? Warum ist es gut? Ich weiß gar nicht, warum das vielen Religionen so im Blut steckt, dass sie gerne besser wären als die anderen. Warum ist es gut für mich? Und darum vielleicht auch gut für dich. Warum ist es gut für diese Welt? Warum glauben wir, dass die Welt das Christentum braucht? Warum ist es mir und dir so wertvoll? Es könnte also sein, dass man am Ende oder dass du am Ende dieser Reihe denkst, ey, ja, der christliche Glaube, der ist was für mich. Fange ich mit an. Könnte auch sein, dass du am Ende der Reihe sagst, okay, wenn es so ist, dann bin ich raus. Also das ist nicht mein Ding. Also wir versuchen, dem mal auf die Spur zu kommen. Vielleicht denkst du jetzt ja, was stellt er für Fragen? Das ist doch alles klar, was das Christentum ist. Also wir als Gemeindeleitung oder zumindest einem Teil der Gemeindeleitung denken seit 1,5 Jahren darüber nach. Wirklich, also ist kein Witz. Was ist der USP des Christentums? Denn so viel hat sich verändert und da sind so viele Fragen so. Wir haben geredet, wir haben gelesen, wir haben nachgedacht, bis uns das Hirn rauchte. Und ich für mich habe in den letzten Monaten gemerkt oder gemeint zu merken, dass ich, wenn ich so denke, bei 3 Worten lande, bei 3 Begriffen. Vielleicht gibt es 5, vielleicht gibt es 7. Ich mache jetzt mal 3. Deswegen heißt der Titel so, diese 3. Denn der große Paulus, das ist der Erste, der das Christentum so wirklich durchdacht hat, der hat das mal in einem Satz gesagt, dass es am Ende diese 3 seien. der schreibt da einen Brief und da stellt er auch so Überlegungen an. Da geht es auch um turbulente Zeiten, da geht es um viele Fragen. Das ist eine multikulturelle und multireligiöse Gesellschaft da. Das Christentum ist eine totale Minderheit und so. Und er versucht, dem auf den Kern zu kommen. Um was geht's im Kern? Und dann sagt er in 1. Korinther 13, was bleibt? Also impliziert ja, vieles bleibt auch nicht, ne? Vieles ändert sich, vieles stellt sich als Irrtum heraus, vieles wandelt sich. Kurz vorher sagt er noch, vieles können wir auch gar nicht so richtig durchdringen, so richtig verstehen, so richtig erkennen. Was bleibt aber, sind diese drei. Glaube, Liebe, Hoffnung. Ich glaube, er sagt es, das ist unsere Reihenfolge, er sagt es andersrum, Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei. So, das ist jetzt noch keine echte Antwort, ne, auf die Frage, was ist das, der USP des christlichen Glaubens, Glaube, Hoffnung, Liebe. Also du kannst ja nicht sagen, was ist das Besondere am Glauben? Naja, Glauben. Das ist noch keine Antwort. Das sind viel zu große Worte, das sind viel zu universale Worte. Da würden ja ganz viele sagen, ja, finden wir auch gut, haben wir auch, so. Aber wir werden diese drei Türen in dieser Predigtreihe öffnen und gucken, im christlichen Glaube, was ist hinter der Tür Glauben? Was ist da hinter der Tür Liebe? Was ist da hinter der Tür Hoffnung? Wie füllt das Christentum diese drei Worte? Wir fangen mit Glauben an, drei Sonntage über Glauben, dann drei Sonntage über Liebe, dann drei Sonntage über Hoffnung und dann ist schon Advent. So, das war die Einleitung. Das war die Einleitung. Jetzt ist also die Hälfte meiner Predigtzeit heute rum, I know. Und deswegen kommt jetzt Glaube 1, aber der reißt so ein bisschen was auf. Das ist noch nicht die ganze Antwort zum Thema Glauben. Also, jetzt beginnt die eigentliche Predigt. Was ist das wirklich Besondere, oder was ist das Besondere der christlichen Art zu glauben? Zu glauben, wie es die Christen tun. Aus meiner Sicht, es mag Christen geben, die da sitzen und sagen, ich bin Christ, aber ich glaube anders. Kann sein. So, ich lese euch dazu einen Briefanfang vor, jetzt nicht von Paulus. Man hat später vermutet, den Brief habe der jüngste der Freunde von Jesus geschrieben, Johannes. Und er habe das als alter Mann geschrieben. So, leider kann man sich da nicht ganz sicher sein, wenn man ehrlich ist, dass das so war, dass er das war. Aber du darfst dir das trotzdem gerne so vorstellen, weil es passt unheimlich gut. Und es ist auf jeden Fall einer, der viel über den Glauben nachgedacht hat. Das merkt man in seinen Briefen. Er hat nicht gestern angefangen zu glauben. Er hat das sehr reflektiert und er schreibt trotzdem sehr enthusiastisch, sehr kraftvoll. Ich lese euch jetzt 1. Johannes 1, die ersten Verse. Was von Anfang an gegeben war, war das Wort, das Leben bringt. Wir haben es gehört. Wir haben es mit eigenen Augen gesehen. Wir haben es angeschaut und mit eigenen Händen berührt. Ja, das Leben selbst ist sichtbar geworden und wir haben es gesehen. Wir bezeugen es euch und verkünden es euch, das ewige Leben, das beim Vater war und für uns sichtbar wurde. Wir haben es gesehen und gehört. Das ist übrigens typisch Johannes, er wiederholt sich. Wir haben es gesehen und gehört und verkünden es auch euch. Dadurch sollt auch ihr mit uns Gemeinschaft haben. Die Gemeinschaft mit uns aber ist zugleich die Gemeinschaft mit dem Vater und seinem Sohn Jesus Christus. Dies schreiben wir, damit die Freude uns ganz und gar erfüllt. So, jetzt versuche ich zu beschreiben, was ist typisch christlicher Glaube? Und ich fange ganz flach an, also nicht inhaltsleer, aber wo, glaube ich, noch ganz viele mitgehen können, auch Leute, die sagen, oh, ich glaube, aber ich bin kein Christ. Aber so, wir fangen ganz niedrig an und dann wird die Kurve steiler. Der christliche Glaube glaubt, von Anfang an ist da etwas. Heute ist 2024, habe ich schon mal gesagt, du wohnst 2024 irgendwie auf diesem Planeten, du schlägst dich so durch, du bist glücklich, du bist im Stress oder irgendwas dazwischen. Du bist vielleicht mit einem schweren Herzen hier, weiß ich nicht. Auf jeden Fall lebst du 2024 dein kleines Leben auf diesem Planeten. Und vor 20 Jahren, da waren wir ja eben gedanklich auch schon mal, da hattest du irgendwie so eine gewisse Vorstellung, wie das wohl wird, dein Leben, oder wie es in 20 Jahren wohl ist. Und ich nehme an, es ist irgendwie anders gekommen, als du damals dachtest. Vielleicht besser, vielleicht schlechter. Vor 100 Jahren gab es dich noch nicht und keine Idee von dir. In 100 Jahren wird niemand mehr wissen, dass du mal da warst. Außer die ganz Jungen unter euch oder wenn ihr irgendwie Bücher schreibt oder irgendwas hinterlasst. Aber in 100 Jahren wird zumindest die Erinnerung an euch stark verblassen. Vor 100.000 Jahren gab es praktisch nichts, was du heute dein Leben nennst. Nichts davon. Bäume vielleicht. In 100.000 Jahren vielleicht auch nichts mehr. Vor 100 Millionen Jahren, so, und jetzt höre ich auf, heute ist 2024. Vor 100 Millionen Jahren gab es irgendwas hier und heute lebst du hier dein kleines Leben. Und hier sagt einer, von Anfang an, ganz damals und heute, immer, behauptet dieser kleine, mutige, selbstbewusste Brief, ist da etwas. Etwas ist da. Als das Universum noch jung war, war es schon da. Als hier noch alles schwefelig blubberte, war es schon da. Jetzt, wo hier die Frankfurter Straße ist und wir uns hier treffen und du an dein Mittagessen denkst, ist es auch da. Etwas ist da, glaubt der Glaube. Etwas, aus dem das Leben kommt. Etwas, das alles lebendig macht. Also hinter oder zwischen oder in all den Galaxien und Evolutionen und Zivilisationen und Geschichte und Geschichten, deinen kleinen und in deinen Körperzellen und hinter deinen Gedanken, die du dir für morgen machst und hinter diesen Wänden und in dieses Kellers hier, in all dem, in allem ist etwas, was das alles lebendig macht, mit Leben füllt. Und der Schreiber nennt es jetzt das Wort. Das Wort, das Leben bringt, sagt er. Das ist mysteriös. Das, was immer da war und alles lebendig macht, sagt er, ist das Wort. So, also Christen glauben an das Wort. Goethes Faust, kurz, weil Goethe beschreibt so schön, wie seltsam dieser Gedanke ist. Ja, also das, was immer da war, war das Wort. Hört mal kurz Goethes Faust zu. Geschrieben steht, im Anfang war das Wort. Hier stock ich schon, wer hilft mir weiter fort? Ich kann das Wort so hoch unmöglich schätzen. Ich muss es anders übersetzen. Wenn ich vom Geiste recht erleuchtet bin. Geschrieben steht, am Anfang war der Sinn. Bedenke wohl die erste Zeile, dass deine Feder sich nicht übereile. Ist es der Sinn, der alles wirkt und schafft? Es sollte stehen, am Anfang war die Kraft. Doch auch indem ich dieses niederschreibe, schon warnt mich was, dass ich dabei nicht bleibe. Mir hilft der Geist, auf einmal sehe ich Rat und schreibe getrost, im Anfang war die Tat. Also mit Wort kann er nichts anfangen. Hier steht das Wort. Genau steht hier Logos. Und dieser Begriff, um den ranken sich Legenden. Seit drei Jahrzehnten schlage ich mich ja irgendwie mit Theologie rum, mehr schlecht als recht oder so, aber ich habe nie richtig verstanden, was ist hier gemeint. Also was ist Logos? Was ist das Wort? So. Mittlerweile, das beruhigt mich etwas, könnte man sagen, kann man auch nicht so genau wissen. Weil Logos kann ganz vieles meinen. Also es kann einfach Wort meinen. Ich habe mal geguckt, was es noch meinen könnte. Logos kann heißen Sammlung, Zählung, Rechnung, Abrechnung, Rechenschaft, Rücksicht, Bewertung, Wert, Gesagtes, Behauptung, Darlegung, Aussage, Inhalt, Rede, Erzählung, Erklärung, Ursache, Maßstab, Verhältnis, Norm, Argument, logisches Denken, Vernunft, Prinzip. Also wahrscheinlich gibt es mehr. Also das, was ich da gelesen habe, da sagte jemand, das war so ein bisschen ein Allerweltswort, Logos, gar kein besonderes. Und es war in der griechischen Philosophie ein Schwergewichtwort. Also wenn so ein griechischer Philosoph Logos sagte, dann meinte er, was auch immer, sowas wie Weltvernunft, Weltprinzip, Weltordnung. Also so in Abgrenzung zu Weltmythen. Nee, schon was Logisches, aber etwas, was alles durchwaltet und so Logos, kosmisches Prinzip. So, und jetzt kann man sich natürlich fragen, was meint denn nun Johannes hier, wenn er sagt, am Anfang war das Wort. Oder hier, das ist ja Johannes, das Johannes-Evangelium, hier steht es ja ein bisschen anders, ne? Das Wort, das Leben bringt. Kannte der Plato oder was und meinte der das alles? Was denkt er, wenn er das sagt, der Logos, der Leben bringt? So, ich habe jetzt mal gedacht, immer wenn etwas nebulös ist, sollte man es vielleicht nebulös lassen. Mache ich oft so. Dann denke ich mir, ich glaube, das soll so sein. Das sollen wir nicht so ganz genau wissen. Vielleicht macht man was kaputt, wenn man sagt, das meint er. Ja, so hat er es gemeint. Jetzt übersetzen wir es so, fertig. Ich versuche jetzt mal zu beschreiben, was ich höre, wenn ich diese Zeilen lese, was von Anfang an gegeben war, war das Wort, das Leben bringt. Und wir sind immer noch bei der Frage, was ist christlicher Glaube? Und wir fangen ganz flach an. Ne? Also, der Glaube glaubt, da ist etwas von Anfang an. Und es ist etwas wie Worte, die etwas lebendig machen, also kraftvolle. Worte können sowas. Es gibt Worte, wenn du die gehört hast, dann ist die Welt für einen Moment eine andere, als sie eben noch war, bevor du die Worte gehört hast. Das sind Worte, die die Welt in Farbe tauchen. Es sind Worte, und diese Worte, die gibt es schon immer. Das passierte schon immer. So, ich sage jetzt mal ein paar so Worte. Mal gucken, ob du mir folgen kannst. Also zum Beispiel sowas. Schau mal dort, ein Rotkehlchen. Wenn du das hörst, ist doch die Welt ein bisschen anders. Wenn jemand sagt, guck mal, ein Rotkehlchen. Oder sowas. Ich werde da sein, versprochen. Ich werde da sein. Oder jemand sagt, steht dir sehr gut. Habe ich letzte Woche gehört, leider nicht zu mir gesagt, aber ich war dabei. Steht dir sehr gut. Das, die Welt ist eine andere. Oder es gibt Spaghetti. Das ist auch sowas. Es gibt Spaghetti. Schau mal, ein Stück blauer Himmel. Und dein Tag ist ein anderer, außer die verschwindet gleich wieder, aber... Schau mal, ein Stück blauer Himmel. Oder soll ich dir noch was vorlesen? Oder magst du mitspielen? Oder schau mal einen Regenbogen? Oder das hast du gut gemacht? Oder, manche von euch haben solche Worte schon gehört, es ist ein Mädchen. Junge, genauso. Oder komm, wir fahren ans Meer. Komm, wir fahren ans Meer. Oder ganz andere Worte, aber genauso lebendig machen. Mir tut es auch leid. Oder einfach nur die drei Worte hier, ist für dich. Ah, das waren vier. Ist für dich. Oder schau mal, die zweite Staffel ist da. Oder schau mal, der Mond. Oder schau mal, wer die geschrieben hat. So. Worte, die bewirken, dass die Welt eine ist, auf der du gerne wohnst. Worte, die aus einem Universum ein Zuhause machen. Etwas ist in der Welt von Anfang an, dass das kann, die Welt lebendig machen. Magie sozusagen, aber nicht im unheimlichen Sinne. Es ist etwas wie Lebendigkeit, es ist etwas wie Lachen, es ist etwas wie Zuversicht. Und Worte können das. So, der Glaube glaubt also, sowas ist da. Es ist nicht nur Materie da, es ist nicht nur Energie da, es ist auch Leben da und es sind Worte vom Leben da. So, das war jetzt ganz basic, ne? Flach, das kann man leicht glauben. Außer man hat wirklich eine Scheißzeit und lange solche Worte nicht gehört, dann ist auch das schwer zu glauben. Jetzt wird's steiler. Man kann, glaube ich, religiös sein, ohne bei dem mitzugehen, was der Johannesautor jetzt sagt. Aber beim Christentum kaufst du dir das ein, was jetzt kommt. Er sagt nämlich, es gibt diese Worte, das Wort des Lebens, das Wort, das Leben bringt. Wir haben es gehört, okay, das kann man vielleicht noch, ja, habe ich auch schon gehört. Wir haben es mit eigenen Augen gesehen. Wir haben es angeschaut und mit eigenen Händen berührt. Ja, das Leben ist sichtbar geworden und wir haben es gesehen. Christlicher Glaube glaubt, weil er was gesehen hat. Also man sieht ja die Augen des Schreibers fast leuchten, wenn er diese Zeilen, also wenn man diese Zeilen liest, ne? Das sagt man ja nicht so, boah, haben wir übrigens gesehen. Wir haben das gesehen, mit eigenen Augen. Also, was da gesehen wurde, das stelle ich noch ein bisschen zurück, weil dann wird es noch steiler. Aber christlicher Glaube glaubt, weil er das Leben selbst gesehen hat. Man könnte sagen, christlicher Glaube kommt aus der Erfahrung von Worten, aus dem Erleben von Worten. Und Worte sind jetzt nicht nur einfach Worte, sind Worte, die Leben bringen. Ne? Und deshalb ist christlicher Glaube begeistert. Ich weiß, wir sind nicht immer alle begeistert, aber eigentlich steckt das tief im christlichen Glauben, Begeisterung. Wir haben es, sagt Johannes, gesehen und gehört und verkünden es euch. Christlicher Glaube will also seine Entdeckung jemandem erzählen. Das ist völlig normal und das gehört tief zum christlichen Glauben dazu. Das gehört dazu, wenn man das Leben entdeckt. Man will es jemandem sagen. Also, ich gehe durch die Berge und sehe auf einmal, weil man höher rauskommt, einen berühmten Gipfel am Horizont. Ich kann nicht anders, außer es ist keiner da, dem ich sagen muss, guck mal, das macht doch an. Also ich gucke nicht einfach und denke, ich muss das jemandem jetzt kurz zeigen. So, ich finde einen Steinpilz. Ich muss jemandem sagen, guck mal, ich habe einen Steinpilz gefunden. Du bestehst wider Erwarten eine Prüfung. Du schreibst es in die Familiengruppe. Ich bin relativ sicher. Schau mal ein Rotkehlchen. Schau mal der Mond. Schau mal. Entdeckung gemacht. Und wenn du entdeckst, dass in dieser Welt etwas ist, das lebendig macht, und du findest es oder es findet dich, das will man jemandem sagen. So, damit meine ich jetzt nicht, dass du jemand bist, der überall unaufgefordert von seinem Glauben erzählen muss. Ich meine mehr, deshalb ist der christliche Glaube wesensmäßig missionarisch. Darüber kann man sich auch ärgern, aber er kann nicht anders, er muss quasi. Weil er eine begeisterte Entdeckung gemacht hat. Oder sagen wir es mal bescheidener, glaubt, eine begeisterte Entdeckung gemacht zu haben. So, und jetzt komme ich zum letzten Punkt. Es wird richtig steil. Und hier steigen Leute aus, die zwar vielleicht kein Problem mit Religion haben, aber mit der christlichen schon. Jetzt kommt eigentlich der USP. Und den muss man mögen, sag ich jetzt mal. Denn das Wort, das Leben bringt, das von Anfang an da war, das, wenn man es entdeckt, einen begeistert, so, dass man manchmal in so einfachen Sätzen wie es gibt Spaghetti und so wiederentdeckt. Dieser Mann hier sagt, das war ein einzelner Mensch. Wir haben es gesehen in einem einzelnen Menschen. Was da mit eigenen Augen gesehen wurde, was wir mit eigenen Händen berührt haben, das ist ein Mann, seine Eltern nannten ihn Jesus und weil so viele so hießen, hat man dann später gesagt, Jesus von Nazareth. Ja, damit man den da irgendwie ein bisschen spezifizieren, welcher denn? Der Johannesbrief und das ganze Neue Testament behaupten, das Wort vom Leben, das hatte eine Adresse. Und wir wussten, wo er wohnt. Und das ist keine großartige, komplizierte Philosophie, ne? Also für große Denker ist das schwer. Leute, die Logos denken und Logos verstehen und dann sagen, denken müssen, ja, in diesem Mann, da ist alles wie in einem Brennglas. Also ich sag mal, Platon sagt Weltprinzip oder irgend sowas. Ich habe Platon nicht verstanden. Ne? Und Johannes würde Platon sagen, aha, ja, komm mal mit, ich stelle dich mal jemandem vor. Also das ist keine große Philosophie, da... Irgendwie muss man sich darauf einlassen, etwas sehr Einfaches zu denken, auch etwas sehr Verrücktes zu glauben. In einem Mann, Jesus von Nazareth. Das Wort, das Leben bringt, das Leben selbst in diesem Mann. Später nannte man ihn deshalb Jesus Christus. Das ist der USP, das ist die Entdeckung. Und ich kann verstehen, wenn Leute sagen, ihr Christen und dieser Christus, ne, ihr seid schon wild. Also das ist schon wild. Das ganze Leben, das, was von Anfang an war, Ewigkeit, ewiges Leben, von Anfang an, Gott selbst, alles in diesem Mann? Okay. Leuchtet dir das ein, Christoph? Ich würde so sagen, nee, leuchtet mir überhaupt nicht ein. Also das kann einem nicht einleuchten. Aber es kann dich magisch anziehen. Dieser Mensch kann dich magisch anziehen. Diese Entdeckung kann dich magisch einziehen. Das Wort, das lebendig macht, das ist nicht einfach nur da, irgendwie, in allem. Und wenn ich Glück habe, dann höre ich manchmal so Worte. Und wenn ich Pech habe, dann ist die Welt um mich grau und niemand sagt mir solche Worte. Nee, das Leben ist nicht nur da, es wurde sichtbar und es hat uns besucht. Und es sucht mich. Das ist mehr als es ist da. Es sucht mich. Und es ist nicht nur da, es ist bei mir. Und es, oder vielmehr er, will, dass ich lebendig bin. Das ist kein Prinzip, das ist ein lebendiger jemand. Muss man nicht glauben, macht aber ziemlich froh, wenn man es glauben kann. Und es ist das Beste, was das Christentum zu bieten hat. Das war die Einstiegspredigt. Amen.
Mehr Infos zu dem, wer wir sind und was wir machen, kannst du unter citychurch.de nachlesen. Wenn du uns unterstützen willst, und wir brauchen Unterstützung, findest du Informationen dazu in den Shownotes oder unter citychurch.de/spenden. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.